Liebe Brüder und Schwestern, ich lade euch ein, heute Morgen mit mir ein wenig nachzudenken über das Thema Vergebung. Warum? Nun, weil es Gottes Wille ist, dass wir vergeben, dass jedes Beharren oder Unversöhnlichkeit nicht nur unsere Beziehung zu Menschen, sondern auch die Beziehung zu Gott selbst zerstört. Eine fehlende Bereitschaft zur Vergebung widerspricht zutiefst dem Wesen Gottes. Dazu zwei Bibelstellen. Als erstes Micha 7, Vers 18. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Schuld vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Und Psalm 103, die Verse 1 bis 5. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung bist wie ein Adler. Wir wissen, dass Vergebung Gottes Wille ist und doch tun wir uns im Alltag häufig so schwer damit. Warum ist das so? Ich möchte uns heute Vergebung lieb machen, weil der Herr immer wieder in seinem Evangelium eindringlich auffordert, nach Vergebung zu suchen und Vergebung zu üben. Weil das Gegenteil von Vergebung, nämlich Groll und Unversöhnlichkeit, unsere Herzen vergiftet, unsere Heiligung verhindert und uns selbst schweren Schaden zufügt. Und ganz schlicht und ergreifend, weil Versöhnung einfach schön ist. Weil es gut tut und weil es nur weniges gibt, was ja das Herz mehr erfreut. Ich habe in diesen Tagen einen Artikel des Gemeindenetzwerkes gelesen, Mission hier und heute, was meint der christliche Missionsauftrag? Und darin werden interessanterweise vier Charakteristika genannt, die nur den christlichen Glauben auszeichnen, nämlich Gemeinschaft, Vergebung, da haben wir es, Heilsgewissheit und die Prägekraft der Liebe. Noch einen kleinen Auszug daraus. Unsere Zeit leidet an der Diktatur der Political Correctness. Niemand getraut sich, etwas gegen die öffentliche Meinung zu sagen. Wer es dennoch tut, wird im Allgemeinen gnadenlos abgestraft. Wer in einem öffentlichen Amt steht und den kleinsten Fehler begeht, muss um seinen Posten fürchten. Unsere Gesellschaft kennt da keinen Pardon. Nachsicht, Verzeihung, Vergebung, das scheinen Fremdworte geworden zu sein. Auch in unseren Ehen und Familien herrscht oft genug ein bitteres, rechthaberisches und vergebungsunwilliges Klima. Der Grund liegt auf der Hand. Weil man die Vergebung Gottes nicht mehr kennt und nicht mehr in Anspruch nimmt, kann man auch selbst nicht mehr vergeben. Aber die christliche Gemeinde kennt den Wert der Vergebung. Hier ist noch Beichte und hier ist noch Vergebungszuspruch möglich. Hier kann man den Lebensballast abstreifen. Die Schuld muss nicht mehr weggeschoben, verschwiegen oder bagatellisiert werden. Welch ein großartiger Vorteil. Ja, und dann las ich noch diese Woche hinten in der IDEA, da stehen ja so Stellenanzeigen, ein Pastor auf Stellensuche und beschreibt so verschiedene Qualifikationen, die er hat. Und die letzte Qualifikation, die fand ich am interessantesten. Er sagt, oder das letzte, was ihm wichtig war. Er sagte, ich suche eine Gemeinde, in der ich Fehler machen darf. Eine Gemeinde, in der ich Fehler machen darf. Ist doch interessant und ist doch schön. Ich denke, dazu sollten wir auch bereit sein, Fehler zu nicht gut zu reden, aber zu akzeptieren, dass man Fehler machen kann und Vergebung zu üben. Vielleicht wird heute so mancher bei dem, was ich sage, feststellen, Mensch, da bin ja ich gemeint. Richtig, das stimmt, das ist auch so beabsichtigt. Seid bitte nicht beleidigt, wenn das vorkommen sollte. Betroffenheit zu erzeugen ist nämlich ein wichtiges Ziel jeder Predigt. John MacArthur hat einmal in Bezug auf die Predigt gesagt, ich will, dass ihr eure Gewissen prüft und euer Leben ändert. Wir sollen aus dem Nachdenken über Gottes Wort anders herauskommen, als wir hineingegangen sind. Übrigens, das betrifft natürlich und in ganz besonderer Weise auch mich. Wenn die Predigt mich selbst nicht beträfe oder ich meinte, dass das so sei, dann wäre es ein guter Grund aufzumerken und mich selbst ganz gewissenhaft zu prüfen, wo ich stehe und ob ich mir nicht etwas vormache. Unsere persönliche Vergebungsbereitschaft kann anderen Menschen zeigen, was für einen gnädigen Gott wir haben. Er vergibt und macht sich nicht fest an den Fehlern anderer, sondern strebt nach Versöhnung, die eine logische Konsequenz der Vergebung ist, die wir in Christus Jesus erfahren haben. Wir können vergeben, weil wir im irrenden Bruder und in der fehlenden Schwester uns selbst und unsere eigene Erlösungsbedürftigkeit wie in einem Spiegel erkennen. Einsteigen möchte ich mit den Gedanken jetzt über Psalm 130, den Sie auch auf Ihrem Liedzettel haben, den 6. Bußpsalm aus tiefster Not. Ein Lied im höheren Chor. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. So wirst du, Herr, Sünden zurechnen. Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn von der einen Morgenwache bis zur anderen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Soweit der Psalm. Denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Die Erkenntnis des Angewiesenseins auf Gottes Vergebung kann uns ein heiliges Erschrecken verursachen, was uns, wenn wir darüber nachdenken, was uns ohne Vergebung erwarten würde. Im Lichte des Wesens Gottes wird unsere eigene Verlorenheit deutlich. In diesem Licht zu leben, wird dem, der durch Jesu Opfer Vergebung empfängt, zur tiefsten Sehnsucht. Halten wir also zunächst erst einmal fest, bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung. Für Israel, aber wohl auch für uns und unsere Last. Aber Vergebung Gottes ist keine billige Gnade. Sie hat den Sohn Gottes, Jesus Christus, alles gekostet. Dieses Wissen sollte allen leichtfertigen Umgang mit Schuld im Keim ersticken. Nun, beim Stichwort Vergebung fallen uns eine Fülle von Berichten und Erzählungen ein, die uns in Erstaunen und in Hochachtung versetzen, darüber, wie Menschen mit Schuld und mit Schmerzen und Unrecht umgehen. So können wir lesen von betrogenen Ehepartnern, von Menschen, die im Gefängnis gequält werden, schikaniert, gefoltert, hintergangen, verraten, Trauernde, deren Liebste ermordet wurden. Geschichten, die erzählen von einem Hass, den wir nur zu leicht nachvollziehen können, und von Beispielen einer Versöhnung, von einer Liebe, die unseren Verstehenshorizont überschreitet. Die höher ist als alle Vernunft, wie wir so sagen. Es wird berichtet von Geschundenen, die ihre Peiniger aufnahmen und beschützten, ja, die ihr Leben hingaben für ihre Feinde. Diese Berichte beeindrucken uns sehr. Wir bewundern die, deren Liebe den Hass überwand und wünschten uns auch so handeln zu können wie sie. Aber in der Regel endet unser Nachdenken damit, dass wir mehr oder minder resigniert den Kopf senken und feststellen, das bin ich nicht, so heilig bin ich nicht. Das ist ein häufig getroffenes Fazit. Schluss, aus, nächstes Thema. Aber diese Schlussfolgerung basiert auf einem grundlegenden Irrtum. Dem Irrtum zu glauben, voraussehen und beurteilen zu können, wie wir in der Situation der Not reagieren. Natürlich, wir können und wollen so aus der Distanz vielleicht nicht vergeben, aber wir machen salopp gesagt die Rechnung ohne den Wirt. Wer treibt uns denn in unserem Handeln? Wer gibt uns Kraft in der Not? Sind wir es selbst? Ist es Satan? Oder ist es nicht vielmehr Gott selbst, der dem, der von Jesus Christus in die Nachfolge gerufen wurde, die Kraft in der Stunde der Bewährung gibt? Ja, wir können das nicht. Aber wir können feststellen, wie Paulus in seinem Brief an die Philipper im Kapitel 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Christus in uns vermag mehr, als wir vielleicht meinen. Seine Liebe kann den stärksten Hass überwinden, auch in uns. Wir brauchen daher keine menschlichen Vorbilder, so beeindruckend und einprägsam sie auch sein mögen. Solange wir darauf schauen, ist der Blick für uns verstellt auf den, der das in uns wirken kann, was wir aus uns heraus nicht vermögen. Vater Tim Bohm machte dies seiner Tochter in einer schwierigen Situation einmal an einem Beispiel einer Fahrkarte deutlich. Cori hatte Angst vor einer Situation und was kommen sollte, und der Vater sagte, du Cori, ich will dich mal was fragen. Sag mal, was machst du eigentlich oder was meinst du denn, wenn wir jetzt auf eine Bahnfahrt gehen, wann ich dir die Fahrkarte gebe? Nimm mal an, wir fahren in 4 Wochen. Gebe ich dir dann heute die Karte? Nein, Papa, sagte Cori. Ja, gebe ich dir die dann an dem Tag morgens, wenn wir losgehen? Nö, gibst du mir auch nicht, Papa. Ja, vielleicht, wenn wir in den Zug steigen und dort der Schaffner steht? Ja, genau, Papa. Dann gibst du mir die Karte. Siehst du, sagte Vater Tim Bohm, so ist es auch mit der Kraft für die Situation, in der du jetzt stehst. Gott wird dir die Kraft geben in der Situation, wo du sie brauchst und wann du sie brauchst. Ich möchte heute Morgen nachdenken über die unmögliche Möglichkeit der Vergebung, diese alles überwindende Liebe, die über Rache und Vergeltung siegt, in Jesus Christus, dem Überwinder. Der eingangs gelesene 130. Psalm, den David in einer wohl dunklen Stunde gesprochen haben könnte, wir wissen ja nicht, vor wem der 130. Psalm ist, dieser 130. Psalm zeigt in wenigen Gedankenstrichen die Ausweglosigkeit der Situation des Sünders auf. Der Beter versinkt in der Erkenntnis seiner selbst in der Tiefe der Schuld. Wie oft schon hat Israel Gott die Treue geschworen und wie oft hat sie sein Versprechen gebrochen, Gottes Gebote mit Füßen getreten und fremden Göttern gedient. Was bleibt, ist die bittere Erkenntnis des Versagens und der abgrundtiefen Verlorenheit im Urteil Gottes. Zu diesem fleht er nun. Er weiß, dass er im Gericht steht. Gott lässt keine Sünde ungesühnt. Er wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Wenn der Herr ihm nicht vergibt, dann ist er verloren. Das wird ihm schnell klar, so wie es David klar wird, als Nathan ihm sein Vergehen als Gleichnis vorhält. So du willst, Herr, Sünden zu rechnen, Herr, wer würde bestehen? Denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte, so ruft er in seiner Verzweiflung. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn von der einen Morgenwache zur anderen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Der Beter harrt auf Gott. Er baut auf seine Gnade und Erlösung. Durch die Dunkelheit der Verzweiflung schimmert ein Hoffen und Ahnen, dass Gott Gnade und Erlösung schenken kann. Warum ist Vergebung so ungeheuer wichtig? Nun, zunächst einmal, vor der Vergebung steht ja etwas anderes, nämlich Schuld. Vergebung setzt eine Schuld voraus, die vergeben werden muss. Und wo keine Schuld ist, da ist auch Vergebung überflüssig. Das ist aber nicht die Situation der gefallenen Schöpfung, zu der wir in diesem Raum ja alle gehören. Das geängstigte Herz weiß um das adamitische Erbe, den Ungehorsam gegen Gott, ja diesen trotzigen Aufstand des Sünders gegen den heiligen Gott. Vollendete Sünde, die Schuld des Ungehorsams gegen Gott, legt sich wie eine glühende Kohle auf das Herz und schnürt die Luft ab. Nur der kühlende Quell lebendigen Wassers der Vergebung kann von dieser Pein befreien. Den Sünder dürstet nach Wiederherstellung des paradiesischen Zustandes der Sündlosigkeit. Er erkennt sein Verlorensein und will die Sünde abwischen, wie man das mit Kreide, Kreide tut, indem man einen Schwamm nimmt und auf der Tafel wischt. Aber nichts vermag das Eingebrannte schuldig abzuwischen, als nur allein das Retterwerk unseres Herrn Jesus Christus, diesem reinen, unschuldigen Opferlamm, das allein die Voraussetzung für Buße, Umkehr, Rechtfertigung und Heiligung schafft. Vergebung geschieht uns. Sie ist nicht das Ergebnis unserer Bemühungen, sondern ein Geschenk dessen, an dem wir schuldig geworden sind. Vergebung entschuldigt. Vergebung entschuldigt. Genau betrachtet ist die häufig gewählte Floskel "Ich entschuldige mich" ein kompletter Unsinn. Ich kann mich nicht entschuldigen. Niemand kann sich selbst entschuldigen. Schuld lässt sich so einfach nicht aus der Welt schaffen, indem man sie abstreift wie ein altes Kleid. Eine Entschuldigung bedarf der Sühne. Wer schuldig wird, muss die Konsequenz der Schuld tragen. Er unterliegt dem Urteil dessen, an dem er schuldig geworden ist, und hofft, dass dieser ihm vergibt. Sühne geschieht, so sagt es die Bibel, durch Blut. Und deshalb ist auf dem Altar im Tempel Israels das Blut in nie versiegenden Strom geflossen. Der Strom des Blutes wollte nicht abreißen, weil jeder Tag neue Schuld brachte, die der Sühne bedurfte. Da der natürliche Mensch als gefallene Schöpfung nicht nur immer wieder schuldig wird, sondern durch den Sündenfall in dem Zustand wesensmäßigen Sünderseins verharrt, bedarf auch das Opfer ständiger Wiederholung. Das Problem des Sündenfalls ist auf diesem Weg nicht lösbar. Vergebung geschieht durch Sühne, wobei jede Sünde der Rechtfertigung des Sünders bedarf. Durch einen Menschen, Adam, kam die Sünde in die Welt, und durch einen Menschen, durch Jesus allein, kann es vollkommene Vergebung geben. Das vollkommene, unschuldige Opfer des einen, der die Sünde nicht kannte und einzig die Sünde der ganzen Welt auf sich nehmen konnte. Er steht für uns. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus Christus starb, damit für alle Sünde Genugtuung geleistet würde. Er starb für alle Sünder aller Zeiten. Sein Opfer gilt, auch heute, für dich und für mich. Jeder, der an Christus glaubt und ihm vertraut, ist gerettet. Jeder, der an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Wofür suchen wir Vergebung? Nun, ich sagte es bereits, Vergebung wird notwendig, weil ich jeden Tag schuldig werde. Schuldig werden kann ich nicht nur vor Gott, sondern auch vor den Menschen. Und wie schon gesagt, die Sünde gegen Gott ist ein nach menschlichen Maßstäben unauflösbares Problem. Da Sünde nicht Folge eines ärgerlichen Versehens ist, sie ist kein Betriebsunfall. Sünde beschreibt einen Zustand, der sich in dem Aufstand des Menschen gegen Gott manifestiert. Anders verhält es sich mit dem Schuldigwerden vor Menschen, das dadurch geschieht, dass ich in meinem Verhalten ihnen gegenüber gegen ihre objektiven Rechte verstoße, also ungerecht oder lieblos an ihnen handle. Ist Vergebung hier an Bedingungen geknüpft? Im organisierten Staatswesen geschieht Sühne durch ein differenziertes Rechts- und Sanktionssystem, an dem dessen Ende die Wiederherstellung der Gültigkeit der Rechtsordnung steht. Vergebung im engeren Sinne spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, da die Maßnahmen des Staates nicht auf einer Wiederherstellung der Beziehung zwischen Schädiger und Geschädigten zielen, sondern auf eine gerechte Sanktionierung des getanen Unrechts. Der Rechtsstaat kann mit seinem Tun zu einem Ende kommen, bei dem der Aspekt der Vergebung völlig ungelöst bleibt. Im mitmenschlichen Bereich in denen es im Wesentlichen um Beziehungsprobleme geht, kommt man in der Regel ohne Sanktionen aus. Im Eingestehen der Schuld und der tätigen Reue und Veränderung des Verhaltens kann der Schaden geheilt werden, der durch ein ungerechtes Handeln oder vielleicht auch Unterlassen verursacht wurde. Das Problem der Vergebung gegenüber einem Mitmenschen wird da lösbar, wo ich mich selbst in meinem Sündersein erkenne und die eigene Angewiesenheit auf Vergebung immer wieder, sodass ich dem anderen bereit bin, ihm das zu gewähren, dessen er selbst Tag für Tag bedarf. Vorausgesetzt wird die Bereitschaft, begangenes Unrecht wieder gut zu machen und das Verhalten zu ändern. Dies wird zum Beispiel in dem Gleichnis in Jesu von Matthäus 18 von der Vergebung der Schalksknecht deutlich, das uns Bruder Otto vorgelesen hat. Gottes Vergebung ist ausschließlich eine geschenkte Vergebung, weil nur Gott selbst in Christus durch sein stellvertretendes einmaliges Opfer am Kreuz die Trennung von Gott aufheben kann, die unsere Sünde verursacht. Wir können das nicht. Eine Frage, die sich auch häufig stellt, ist, kann ich mir selbst vergeben? Und diese Frage erscheint manchmal sogar Menschen als die schwierigste überhaupt. Die Frage kennzeichnet ein besonderes Problem. Dabei ist sie, so denke ich, eigentlich ganz einfach. Wenn sie nicht gelingen will, die Vergebung für mich selbst, dann hat das mit der Weigerung zu tun, mein eigenes Sündersein zu erkennen. Wir wollen nicht eingestehen, selbst angewiesen zu sein auf Vergebung. Wir wollen uns nicht dem Urteil Gottes unterstellen, die geschenkte Gnade in Anspruch zu nehmen. Das lässt unser Stolz und unsere Eitelkeit vielleicht nicht zu. Die Freude der Buße kann sich aber erst dann entfalten, wenn wir begreifen, dass Gott in Christus seine Liebe an uns gegeben hat und uns die Hand zur Vergebung reicht. Wenn wir unsere Schuld, unser Schicksal in die Hand Gottes legen, so ist das die richtige Adresse. In unserer Hand gebiert die Schuld den Tod. Wir verfügen nicht über die Mittel, uns frei zu machen. Nur in Christi Opfer allein wird uns Vergebung zuteil. Betrachten wir nun noch einige grundlegende Wesenszüge und Erfordernisse der Vergebung. Zunächst, ich hatte es ja schon eingangs gesagt, Gott ist ein vergebender Gott und er möchte Vergebung üben. Darum ist das Fundament der Vergebung Gott. Der Herr selbst hat uns ein Beispiel gegeben, also wollen auch wir vergeben. In Kolosser 3, Vers 12 lesen wir, 3, Vers 12 bis 15, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leib, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Immer wieder betont die Schrift die Bedeutung der Vergebung. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus, so heißt es in Epheser 4, Vers 32, in Markus 11, Vers 25. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Wir sehen, Gottes Vergebung ist gebunden an unser eigenes Verhalten, unseren Schuldigern gegenüber. An unseren eigenen Urteilen werden wir gemessen. Daran sollten wir denken, wenn wir beten, Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ein bekannter Prediger, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat einmal gesagt, in dem Vater unser steckt einer der größten Flüche der Christenheit. Wenn wir beten, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das sollten wir, wenn wir es beten, mit hohen Kronen und großem Ernst beten, weil es uns selbst trifft, wenn wir es nicht ernst nehmen. Zweitens, Vergebung beginnt mit der R- und B-Kenntnis unserer Sünde. 1. Johannes 1. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die R- und B-Kenntnis der Sünde ist Voraussetzung zur Bereinigung unserer Schuld. Erkenntnis hat zur Konsequenz, dass wir gereinigt werden können. Christus ist treu und gerecht. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Drittens, die Erkenntnis unserer Sünde führt zu Buße und Umkehr. Buße ist das Zeichen zum Ausbruch aus unserem selbstgemachten Gefängnis der Sünde. Jesaja 55, 7. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Unser Herr ändert unser Herz, wenn wir zu ihm kommen, im Ernst zu ihm kommen. Und Paulus sagt, jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Viertens, der begnadigte Sünder ist barmherzig und vergibt. Lukas 17,3, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, vergib ihm. Sündenerkenntnis führt in die Buße und macht barmherzig. Vergebung kennt keine Grenzen. In diesem Beispiel wurde auch gesagt, wie oft muss ich vergeben? 7-mal oder, und Jesus sagt, 70-mal 7-mal. Aber was er meint, ist keine Rechenaufgabe, sondern ist die Herzenseinstellung, immer wieder zu vergeben, weil wir selbst auch jeden Tag diese Vergebung brauchen. Vergebung kennt auch keine Grenzen auf die Art der Sünde. Wir brauchen nur an David zu denken, seinen Ehebruch, seinen Verrat an Uriah, seiner Treuen und die ganzen Freunde, die mit ihm gegangen sind dort im Kampf und starben, weil es David gelüstete, die Sünde zu tun. Gott schenkt nur das, was wir selbst zu gewähren bereit sind. Und fünftens, das stellvertretende Opfer Christi befreit von aller Sünde. Hebräer 10, Vers 18 heißt es, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Konsequenz aus dem allen Vergebung lässt uns wachsen in der Liebe. Denn in Lukas 7 heißt es, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich drehe das mal um. Wem viel vergeben wird, der vergibt, der liebt auch viel. Es gibt eine Grenze für Vergebung und die zeigt sich in der Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Die Grenze ist unsere irdische Existenz, ist unser Leben. In diesem Leben können und dürfen und wollen wir die Gnade unseres Herrn annehmen. Ja, ich will dein sein, ich will dieses Opfer für mich in Anspruch nehmen. Wenn wir gestorben sind, dann stehen wir im Gericht, dann ist es dazu zu spät. Was mir auffiel, als ich so zum Ende des Nachdenkens über dieses Thema kam, Jesus ist erstens diskret. Wie liebevoll geht Jesus doch mit den Sündern um. Wenn wir uns seinen Umgang mit den Menschen anschauen, wie er in den Evangelien beschrieben wird, so laufen die Gespräche nach einem sehr kurzen und knappen Schema ab. Die Sünde wird benannt, zur Umkehr wird aufgerufen und die Menschen kehren um. Jesus fordert keine besonderen Verfahrensweisen, keine öffentliche Abbitte. Vergebung wird da gegeben, wo Buße getan wird. Jesus ist zweitens einfühlsam. Er seziert nicht die Handlungen der Menschen, und ihre Motive, um die Schuld aufzudecken. Alles, was sein muss, wird gesagt, aber auch nicht mehr. Der verlorene Sohn muss nicht vor ein Tribunal, als er zurückkommt und eingesehen hat, was für einen, sage ich mal, volkstümlich Bockmist er gemacht hat. Er kommt zurück zum Vater und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dir und den Menschen. Und der Vater nimmt ihn auf. Oder denken wir an Petrus, der den Mund so voll genommen hat und sagte, ich werde dich nicht verraten, da kann passieren, was will. Und der ihn dann doch dreimal in der schwersten Stunde verrät. Und wie geht Jesus mit dieser Geschichte um, mit dieser Schuld, als er ihn wieder trifft dort am See Genezareth? Petrus, liebst du mich? Das ist die Frage, die Jesus hat. Darum geht es, nicht mehr und nicht weniger. Gott ist geduldig. Er vergibt immer wieder, grenzenlos. Vergebende Schuld ist wie nicht geschehen. Aber Gott ist auch konsequent und respektiert unsere Entscheidung. Der reiche Jüngling, der die Grenze der Nachfolge sieht in seinem persönlichen Reichtum, dem wird nicht die Tür verschlossen. Er kann gehen, wenn er gehen will. Positiv wie negativ. So, ein kurzes Fazit. Wir haben heute Morgen über das Thema Vergebung nachgedacht. Ich hoffe, euch ist klar, warum ich das getan habe. Ich hoffe, dass ihr begriffen habt, dass die Vergebung eurer Schuld in einer untrennbaren Beziehung steht zu eurer eigenen Vergebungsbereitschaft. Folgen wir dem Beispiel Jesu. Lassen wir uns untereinander vergeben. Sofort, unbedingt im Namen Jesu. Und denken wir daran, es geht nicht nur um den anderen, es geht auch um uns. Vergebung heilt dich vom Groll, der dich hindern will, zu wachsen in der Liebe und in deinem Wesen zu Christus hin. Groll und Hass sind Sünde, auch wenn sie menschlich manchmal noch so nachvollziehbar erscheinen. Sie schaden nur. Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte, so hieß es im eingangs gelesenen Bußpsalm. Dass uns das allen klar sei, Gottes Vergebung ist unverzichtbar. Lasst uns einander sehen mit den liebenden Augen Jesu, mit dem herzlichen Erbarmen, das er uns schenkt. Wenn Jesus Christus unser Leben ist, leben wir in seiner Vergebung. Amen.